1, 2, 3.
Listen.
Also grundsätzlich magischen Coaching-Prozess gibt es nicht. Also das ist, das wäre, ist einfach ein Blödsinn. Ein Coach ist ein Mensch, der Sachen analysieren kann und so Gott will, mittels messbaren Parametern Entscheidungen trifft. Manche treffen es mit Glück und mit Zufall, dann ist das Ergebnis nicht reproduzierbar, das ist für mich persönlich ein Problem. Aber grundsätzlich ist ein Coach muss ein guter Diagnostiker sein, um jetzt in die Medizin zurückzukommen.
Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung, wie immer. Und ja, diese Woche, wir haben quasi die Österreich-Wochen. Letzte Woche waren wir in Graz, diese Woche sind wir in Wien. Also wir genießen wieder den schönen Akzent aus Österreich. Der Stefan Kienzel sitzt auf der anderen Seite. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Ich denke mal, viele der Zuhörer werden ihn kennen. Wer ihn noch nicht kennt, er ist überaus erfolgreicher Bodybuilding-Coach. Der ein oder andere nennt ihn, glaube ich, schon der österreichische Pro-Maker. Ja, also so wurde er schon betitelt und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen erstmal das, was ich so über ihn weiß. Wir werden sicherlich gleich nochmal in so die Vorgeschichte reingehen. Stefan, erstmal herzlich willkommen, Grüße nach Wien. Ja, schön, dass
Grüße
du da bist.
Grüße zurück nach Deutschland. Hallo, hallo.
Habe ich irgendwas vergessen, was dich als Person ausmacht oder deine Arbeit ausmacht?
Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir werden auf alles mehr oder weniger zu sprechen kommen. Wenn sich die Leute am Wiener Dialekt erwarten, den kann ich leider nicht bieten. Ich komme ursprünglich aus Kärnten und bin so ein steirischer Grenzgänger. Sprich, es ist ein bisschen ein Mischmasch aus Kärntnerisch, Steirisch und Wienerisch. Sprich, wir haben die Zusammenfassung vieler österreichischer Dialekte.
Okay, also Ziel des Podcasts wird es dann wahrscheinlich irgendwann sein, dass die Zuhörer das vielleicht sogar noch auseinanderhalten können, auch im deutschsprachigen Raum. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade Wien entwickelt sich gerade vielleicht so ein bisschen zum Bodybuilding-Mekka Europas, habe ich zuletzt mal so ein bisschen gedacht. Auf jeden Fall passiert da sehr, sehr viel, finde ich.
Es passiert sehr, sehr viel. Österreichischer Bodybuilding ist auch um Dimensionen in den letzten 10 Jahren besser geworden und es ist auch mehr Niveau im österreichischen Bodybuilding da. Aber wenn man Europa hernimmt, dann ist die Szene sicher in Großbritannien am dichtesten im Moment. Und das schon mit Abstand. Natürlich liebäugelt man immer ein bisschen damit, das in diese Richtung auch zu bekommen. Und die englische Szene ist sicher ein Teil Vorbild. Auch von der Community her und von den Möglichkeiten, von den Shows, von allem drumherum bietet sich England wirklich als Europas Hotspot des Bodybuilding an, würde ich so sagen.
Ja, da kommen
aber ja, wir bemühen uns, um in diese Richtung zu kommen.
Genau. Also aus England kommen sicherlich die meisten Impulse oder auch in der Vergangenheit die meisten Impulse, aber ihr seid auf einem guten Weg, kann man so sagen. Also so rein aus unserer Perspektive von nebenan passiert da sehr, sehr viel. Ja, und das ist jetzt auch einer. Du bist sicherlich auch einer der Treiber dessen. Ja,
also ich denke schon.
Ich würde jetzt quasi zum Anfang mal so ein bisschen zurückgehen, weil dieser Podcast ist primär. Er wurde mal irgendwann gestartet, um für Coaches und Personal Trainer da zu sein, hat sich dann irgendwann aber Richtung Nische Bodybuilding, Natural Bodybuilding so ein bisschen entwickelt.
Okay.
Und dann gerade dieser Coaching-Faktor in dem Bereich, was Bodybuilding angeht. Mhm. Und da würde mich als allererstes mal interessieren, und das ist sicherlich auch interessant, um so ein bisschen den Menschen, Stefan, so ein bisschen kennenzulernen in der Vergangenheit, wie du in dieses Thema Bodybuilding reingekommen bist, wie du da vielleicht so sozialisiert bist, in welcher Zeit, welche Prägungen es da vielleicht so gab?
Ja, das ist, ich glaube, es ist eine relativ interessante Geschichte. Vor allem bist du, glaube ich, der Erste, der das jetzt aufnimmt in diesem Detail. Ich war als Jugendlicher einigermaßen, würde ich schon sagen, sportlich. Ich komme aus dem Radsport, bin lange Mountainbike Austria Cup gefahren, das auch leistungsmäßig, also wettkampfmäßig, bevor dann meine intensive Zeit als Musiker kommen ist. Ich habe ganz lange in einer Death-Black-Metal-Band gespielt. Mit allem, was dazugehört, habe das Leben halt so ein bisschen schweifen lassen und bin dann, das muss gewesen sein, glaube ich, 2002 oder 2003, relativ stark übergewichtig dagestanden, habe damals schon Medizin studiert und mein Bruder hat mir dann zu Weihnachten eine Karte fürs Fitnessstudio geschenkt. Also ich habe sicher 5, 6 Jahre keinen Sport gemacht, habe so 110 Kilo Fettblatt schier gehabt und habe eigentlich nichts gemacht und habe dann zu Weihnachten eine Karte fürs Fitnessstudio bekommen und habe dann im Jänner angefangen zu trainieren. Von Jänner bis April auf 68 Kilo abgenommen. Ich habe mich in die Hantel vom ersten Moment an verliebt. Ich habe nach 4 Wochen 100 Kilo beugen und 100 Kilo heben können. Ich habe am Tag 1,5 Stunden trainiert. Ich habe am Tag 3 Stunden Cardio gemacht und habe relativ schnell diese 35 plus Kilo abgenommen. Habe so viel Freude an diesem Sport gehabt, dass ich tatsächlich dann ein Jahr später, also das muss 2003, 2004 Wechsel gewesen sein, genau. 2005 bin ich dann das erste Mal selbst auf der Bühne gestanden mit atemberaubenden, ich glaube, 74 Kilo. Bin da bei der österreichischen Meisterschaft Dritter in der damals noch Bodyfitness-Klasse, der Vorgänger der Classic-Bodybuilding-Klasse geworden, beim ersten Antreten nach 1,5 Jahren trainieren, mehr oder weniger. Bin dann das zweite Mal 2006 gestartet mit 86 Kilo, habe da relativ gut und strukturell aufgebaut, habe aber damals dann schon erkennen müssen, dass ich zu viele genetische Rucksäcke zu tragen habe. Ich habe Colitis ulcerosa, ich bin gegen wahnsinnig viele Sachen allergisch. Ich habe vor dem Bodybuilding-Sport schon gebrochene Schulter, abgerissene Brust, gebrochene Schlüsselbein, kaputtes Knie gehabt, gebrochene Wirbelsäule gehabt. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Defizite gehabt, die natürlich nur bis zu einem gewissen Maß auszumerzen waren, und habe dann eigentlich auch 2006 wirklich auch mit dem Denkpfeiler meiner Frau diskutiert, und wo wir dann schon zum Schluss gekommen sind, der Bodybuilding-Sport ist zwar eine große Leidenschaft von mir, aber diesen Erfolg, den ich mir erwarte, werde ich nie haben, aufgrund einfach der Rucksäcke, die ich zu tragen habe. Habe aber 2006 dann schon gemerkt, dass ich aufgrund auch mit der Kombination des Medizinstudiums, der wissenschaftliche Zugang zu dieser ganzen Sachen ein gewisses Talent geweckt hat, Leute zu coachen und zu betreuen. Damit habe ich dann, also meine Wettkampfkarriere habe ich 2006 beendet, noch zwei Erfolg, oder naja, war Weltmeisterschaft 14. war ich, bei der Staatsmeisterschaft bin ich 2. geworden im Classic Bodybuilding, aber das hat halt nicht so ausgeschaut, wie es gern gehabt hätte, und insofern hat mir das dann nicht mehr so viel Reiz versprüht. Habe dann 2007 angefangen zum Coachen, habe 2009, also ich habe mein Medizinstudium dann nochmal auf, naja, so 2005 und 2006 habe ich mein Medizinstudium aufgehört, relativ am Ende, also am Ende des Anfang des dritten, Ende des zweiten Abschnittes. Habe, wie gesagt, zum Coachen angefangen. Das habe ich dann bis 2011 zum Teil noch unentgeltlich gemacht. Dann schon mehrere Weltmeister gecoacht, Leuten multiple Staatsmeister gemacht. Aber halt einmal wirklich mit diesem Hintergedanken, ich muss mal investieren, ich muss Talente fördern und ich muss selbst mal lernen. Ich habe 2009 parallel mein Unternehmen gegründet, das ein Therapieunternehmen ist, mit dem ich seit 2009 selbstständig bin, und habe dann 2012 dann wirklich auch entschieden, das Coaching neben der Therapie, neben der Möglichkeit, mit der Therapie Geld zu verdienen, das Coaching mit ins Portfolio aufzunehmen, entgeltlich. Und ja, das Ganze ist dann einfach gesund gewachsen, würde ich jetzt mal sagen.
Organisch, und ja, vor allen Dingen hast du dir auch eine lange Zeit gelassen. Also wenn man sich diese Zeiträume anhört, die du eben genannt hast. Was ich halt auch ganz interessant finde, ist, dass du halt unentgeltlich sozusagen diese Kaliber an Leuten betreut hast zu diesen Titeln. Das müssen sich viele Zuhörer mal vielleicht mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ne? Weil heutzutage war auch schon oft Thema im Podcast, sicherlich ist dieses Coach sein und Athleten betreuen etwas, was sehr, sehr viele, wo sie hinterher sind, wo sie eine Passion für haben, aber wie du das so schön gesagt hast, du musstest dir quasi erstmal die Erfahrungswerte erarbeiten und hast es dir nicht mal rausgenommen dafür, sozusagen entlohnt zu werden. Und das mehrere Jahre lang.
Ich finde, es ist ganz wesentlich, dass ich muss ja was bieten können. Ich muss ja einen Track Record haben. Es klingt jetzt zwar blöd, aber ich war mir immer relativ sicher, dass ich gut bin, dass ich einfach mit Eigenschaften gesegnet bin, die viele andere Menschen nicht haben, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur. Und mittels der medizinischen Fortbildung dann schon ein relativ gutes Package mitbringen. Aber trotzdem war es mir wichtig, einfach einen Track Record zu haben und auch zusätzlich über das Wissen hinweg mit Erfahrung punkten zu können. Und das kommt halt vor allem in diesem Geschäft, im Coaching-Geschäft, halt nun einmal mit der Zeit. Das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und was ich eigentlich auch immer gemacht habe, ich habe eigentlich in meiner Coaching-Karriere immer Benchmarks gesetzt. Also ich habe immer gesagt, das und das muss erreicht werden, um Preis X zu rechtfertigen oder um eine Bezahlung zu rechtfertigen. Das war mir persönlich immer ganz wichtig. Die nächste Benchmark, die jetzt auf der Tagesordnung steht, ist die Mr. Olympia Quali mit einem Athleten, und die übernächste ist dann ein Mr. Olympia Finale, und alles mehr kann man sich nicht realistisch als Ziel nehmen, weil dafür würde die Glückskomponente eine zu große Rolle spielen. Aber Mr. Olympia Finale, dafür werde ich alles tun und so hart arbeiten, wie es auch nur irgendwie möglich geht, um das am Ende aller Tage erreichen zu können.
sicherlich das höchste Ziel eines Coaches, was da ist halt, ne? Wahnsinn.
Also ich denke auch. Also für mich ist heuer schon ein richtiger Traum in Erfüllung gegangen mit zwei Profiathleten bei der Arnolds, die eingeladen waren. Also das war schon einmal Hammer. Dann im selben Jahr zwei Gesamtsiege bei der Arnolds, bei den Amateuren im Classic Bodybuilding und im offenen Bodybuilding. Das ist jetzt der dritte Gesamtsieg in Ohio, weil im Jahr davor habe ich den Man Physique Gesamtsieg gehabt. Also das ist schon, wenn du mich 2011 gefragt hättest, wo ist der Limit? Dann hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, aber Mr. Universe oder sonst irgendwas, wo ich mittlerweile schon vier habe, irgendwelche Weltmeisterschaften, aber jetzt auch in der IFBB-Profibühne, das Ziel war so fern, ganz einfach. Und dass sich das in dieser doch einigermaßen für mich kurze Zeit so toll hat realisieren lassen, über das bin ich unglaublich dankbar und bin vor allem auch den Athleten dankbar, die mir die Möglichkeit geben und die vor allem das Vertrauen schenken, das machen zu können. Mhm.
Ja, wie du so schön gesagt hast, ne? Also oftmals blickt man zurück und hatte sich damals halt nicht vorstellen können, aber dann zu dem Zeitpunkt ist es dann Realität geworden und dann dauert es natürlich aber auch nicht mehr lang, bis man natürlich gleich wieder das nächste Ziel visioniert.
So ist es.
Ja. Warten wir's ab, was dann bei Mr. O noch so kommt, deinen Athleten. Um nochmal so ein bisschen zurückzugehen zu dem Thema Erfahrung. Also gerade im Natural-Bodybuilding-Bereich ist es ganz oft so oder aktuell immer noch so ein Trend, dass dieses Thema Wissenschaft, Sportwissenschaft in dem Sinne, es hatte mal einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Es wurde eine Zeit lang so richtig tot geredet sozusagen. Mhm. Erfahrungen waren zwar auch immer wichtig. Du bist einer der wenigen Coaches, sag ich mal so, im unterstützten Bereich, die ganz klar auch ihre Erfahrung und ihre wissenschaftlichen Ansätze miteinander kombinieren. Also der Einzige, der mir da noch so einfällt, wo mir das so ganz klar vor Augen kommt, ist so ein Manuel Bauer, der hat auch immer gerne, ne, mit Studien und so gearbeitet. Glaubst du, dass das, ich sag mal so, im unterstützten Bodybuilding-Bereich ein bisschen zu kurz kommt oder dass viele Coaches einfach das nicht so preisgeben, weil sie unbedingt ihren magischen Coaching-Prozess für sich behalten wollen und gar nicht sagen wollen, was sie nun anwenden oder, weißt du, was ich meine? Dass das so ein bisschen so ein Geheimnis bleiben soll?
Also grundsätzlich magischen Coaching-Prozess gibt's nicht. Also das ist einfach ein Blödsinn. Ein Coach ist ein Mensch, der Sachen analysieren kann und so Gott will, mittels messbaren Parametern Entscheidungen trifft. Manche treffen es mit Glück und mit Zufall, dann ist das Ergebnis nicht reproduzierbar, das ist für mich persönlich ein Problem. Aber grundsätzlich ist ein Coach muss ein guter Diagnostiker sein, um jetzt in die Medizin zurückzukommen. So wie ein Arzt für innere Medizin, du musst ganz, ganz viele Parameter in deine Entscheidung mit einfließen lassen, um dann am Ende aller Tag die notwendigen Schritte zu machen. Ich würde das Pferd ein bisschen umgekehrt aufzäumen. Ich würde sagen, im Naturalbereich wird, es ist eine super Frage, aber es ist schwierig zu antworten. Ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Im naturalen Bereich wird viel zu viel verkompliziert und viel zu viel verwissenschaftlicht und im unterstützten Bodybuilding-Bereich vielleicht ein bisschen zu wenig. Wobei ich da jetzt nicht dieser Grundthematik des Unterstützens quasi die Schuld gebe, sondern man orientiert sich immer an den Speerspitzen des Sports. Und die Speerspitzen des Sports sind Genetiker. Und wenn ich halt hergib und ich bin ein Genetiker, der ein tolles Regenerationsverhalten hat, der wächst bei absolut jedem Reiz. Das klingt jetzt zwar blöd, aber der schaut die Hantel an und der wächst. Und deswegen wird das sehr, sehr oft dann als Beispiel genannt und man beschäftigt sich weniger mit der Materie, weil man sagt, naja, bei dem funktioniert das grundsätzlich auch. Das sind grundsätzlich in der Speerspitze ja auch immer Leute, die unterstützt arbeiten, grundsätzlich. Und ich glaube, dass das eher der Grund ist, warum sich da weniger Gedanken gemacht wird als im naturalen Bereich, weil man halt einfach wirklich plakativ diese Top-Profis hat, die Speerspitze des Sports darstellen. Ich glaube, das ist eher der Unterschied. Aber so jetzt irgendwie Secret nicht preisgeben oder so ist jetzt nicht da. Auch wenn man jetzt das Coaching-Business in der IFBB Pro League runterbricht, es hängt ja auch sehr, sehr viel vom Glück ab. Wenn du heute hergehst und du erwischst so einen Genetiker, dem kannst du Sägespäne zu fressen geben und der wird da brillant auf der Bühne oben stehen. Ja. Insofern ist es halt nicht notwendig, da sich irgendwelche speziellen Gedanken zu machen. Ja. So wirklich interessant ist, wie bringt man wen in in der zweiten Garde oder in der zweiten Liga zu seinem absoluten Maximum. Das heißt, sich da immer an der Speerspitze zu orientieren, ist oft nicht das, was wahre Coaching-Kunst auszeichnet.
Interessant. Also würde definitiv Sinn machen. Ne? Also die Erklärung, dass einfach immer nur nach oben geguckt wird und dann zu wenig dann mit dem gearbeitet wird, was wir vielleicht doch an Wissen halt haben. Und
also ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. Es ist halt einfach so, wenn man das Vergnügen hat, mit Genetikern zu arbeiten, das ist halt wahnsinnig einfach. Da gibt es keine schlaflosen Nächte, wie bringst du den voll oder hart auf die Bühne. Das passiert ganz einfach. Ja? Und dann gibt es halt wieder so, nennen wir es jetzt die genetische zweite Liga, wo wirklich nicht der klitzekleinste Fehler passieren darf, weil er sonst zu flach ist, zu wenig hart ist, nicht plastisch ist, keinen Druck in der Muskulatur hat oder whatever. Jetzt, wenn man nur mal das Beispiel des Peakings herausnimmt.
Ist dann aber, oder ist das für dich dann auch die, oder ich könnte mir vorstellen, dass für dich das die reizvollere Aufgabe ist, die zweite Garde in die erste zu bringen.
So ist es. Und das ist auch so ein bisschen mein Track Record, der ihn vielleicht besonders macht oder der ihn reizvoll macht. Ja, mehr als die Hälfte meiner Profis begleite ich zum Teil seit ihrem ersten Wettkampf. Also die habe ich vom ersten Wettkampf zum IFBB-Profi gemacht. Und da sind welche darunter, zu denen ich vor 5 Jahren gesagt habe, du wirst nie in deinem Leben IFBB-Profi, du hast die Genetik eines Schachspielers. Das sind dann schon die Stories oder die Geschichten, die mir natürlich unglaublich viel bedeuten. Ich bin natürlich stolz über meine Top-Profis und dass ich die Ehre habe, mit denen zu arbeiten. Aber die menschlichen Geschichten, die Coachings, die ich seit 7, 8, 9 Jahren mache, vom kleinen Buben mehr oder weniger des ersten Bodybuilding-Wettkampfs zum IFBB-Profi, das sind die coolen Geschichten.
Das ist ja auch, wie soll ich das sagen? Ja, also die zweite Garde, wenn du das so sagst, ja, wie soll ich das sagen? 7 Jahre ist ja auch, oder wenn du es jetzt sagst, das ist ja auch ein Zeitraum, das ist ja ein unglaubliches Vertrauensverhältnis auch, oder auch ein unglaublicher Zeitraum, die ein Athlet sozusagen in deine Arbeit steckt. Und genau, das wollte ich, hatte kurz gerade so einen Aussetzer im Kopf. Dieses Thema, dass man in der zweiten Garde dann natürlich auch gucken muss, dass die Kleinrädchen natürlich in Masse und akkumuliert natürlich irgendwann immer gedreht werden müssen, ist dann natürlich das, was auf der Seite des Coachings, auf der Programming- und Machungsseite natürlich irgendwie interessant wird. Und wo dann die Wissenschaft und das, was du vielleicht auch, genau, aus dem Medizinstudium weißt, sehr, sehr wichtig werden, ne?
Vor allem Bodybuilding, wurscht jetzt ob natural, nicht natural oder sonst irgendwas, ist halt der Marathon und kein Sprint. Und man darf halt nie das ganz große Endziel außer Acht lassen, wenn man strategische Schritte setzt. Also das ist für Langlebigkeit in diesem Sport eine ganz, 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 ganz eine wesentliche Geschichte.
Interessant, das halt auch mal, genau, mal von dir so zu hören, weil klar, so im Naturalbereich ist dann immer die Rede davon, dass der Marathon noch mal länger ist, ne, bis man halt signifikante Unterschiede sieht von den ersten 2 Trainingsjahren zu jemandem, der jetzt wirklich im Wettkampfbereich, im Naturalbereich, im Topbereich sozusagen ist. Der braucht halt seine 10 Jahre meistens, um dann.
10 Jahre. Aber das ist im unterstützten Bereich nicht anders.
Genau, bloß auf einem höheren Niveau.
Also, so ist es, nur auf einem höheren Niveau. Also unter 10 Jahren passiert nicht wirklich was Leibendes. Ausnahmen bestätigen die Regel, sowohl im einen als auch im anderen Bereich. Aber das ist was, wovon man nicht ausgehen kann.
Aber das glaube ich, ist mal super interessant zu hören, weil sicherlich ein Großteil im Naturalbereich hier sozusagen viele Podcasts hörst, da viel umtriebig ist und sicherlich oftmals dann auch das Missverständnis kommt, ja gut, im unterstützten Bereich bist du halt ein bisschen schneller oder ein bisschen schneller hier oder dort. Aber im Spitzenbereich ist es ja einfach nur
eine Nummer höher. Und vor allem, ich kann wirklich auch aus eigenem Wissen mit meinen Leuten sagen, da sind Leute natural geblieben bis zu einem Zeitpunkt, wo sie zum Teil deutscher Meister oder österreichischer Meister geworden sind oder zum Teil in diversen Verbänden Juniorenweltmeister natural geworden sind. Also ich rede wirklich von der Creme de la Creme der Genetik. Also das sind die Leute, wo jeder andere mit dem Finger zeigt, natural niemals. Das ist halt schon, also auch in der Riege der unterstützten Bodybuilder gibt es halt welche, die ihren Weg mit Hirn gemacht haben und alles möglichst lang natural belassen haben, um am Ende aller Tag da wirklich ein großartiges Ergebnis zu bringen. Und das ist dann halt auch die Speerspitze der Genetik.
Die haben natürlich dann ganz klar sich mit Geduld ganz klar einen Vorteil verschafft, weil sie dann natürlich vielleicht nochmal mit dem Umkehrschluss jetzt unterstützt zu sein, dann wirklich ganz nach oben kommen können. Anstatt schon 3 Jahre vorher zu sagen, jetzt bin ich zu ungeduldig und also das ist.
Ja, was, also grundsätzlich ist es ja so, und das ist ja eine Aussage von mir, die sehr, sehr oft zitiert wird, die kann aus einem Pudel kein Dobermann machen und aus einem Esel kein Rennpferd mit keinem Doping der Welt. Also das ist maßgeblich. Und ich bin ja auch grundsätzlich dafür bekannt, dass ich ein Schürcher und gemeiner, direkter Mensch bin. Ich sage den Leuten das dann auch direkt. Wenn du einen gewissen Status natural nicht erreichen kannst, solltest du, außer du hast wirklich Spaß am Sport, dann ist das natürlich ganz was anderes. Aber wenn du das wettkampfmäßig machen würdest und du dir irgendwelche Ideen hast oder irgendwelche Ideen hast, was du erreichen möchtest, solltest du dir überlegen, diesen Sport wettkampfmäßig weiter auszuführen, wenn es nicht reicht, natural auf ein gewisses Niveau zu kommen. Weil mit sämtlichster Unterstützung der Welt wird das nichts werden. Das ist wurscht. Das ist ganz, 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 ganz was Wesentliches.
Finde ich sehr, sehr lobenswert, dass du da so direkt bist und niemand.
Ja, es ist mit lieben Worten
um den Mund redest und sagst, ja, wenn du lang dir Zeit gibst, sondern so weiß jeder, woran er erstmal ist, also aus deiner Sicht.
Ne? Absolut. Und
das,
absolut.
Da kann ja jeder das, am meisten.
Das ist mir ganz was Wichtiges, weil es steht ja wirklich nichts dafür, wenn ich das jetzt wirklich nur als Hobby ausüben sollte, dass ich die Gefahr meiner Gesundheit da riskiere, negative Begleiterscheinungen habe für nichts und wieder nichts, obwohl ich das, was ich gern hätte, eh nie erreichen könnte. Und das ist halt traurige Realität. Es kann nicht jeder Formel-1-Weltmeister werden, es kann nicht jeder die Tour de France gewinnen, das ist nun einmal so. Auf der anderen Seite ganz wesentlich zu sagen, was natürlich nie heißt, dass man so einen Sport, der wahnsinnig Spaß macht, nicht ausüben sollte. Das Wesentliche ist immer nur, dass die mögliche Zielsetzung beziehungsweise das Ziel, das möglich ist, mit den Maßnahmen dazu korreliert. Das ist was mir als Coach halt ganz, 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 ganz wesentlich und wichtig ist, weil sonst geht es halt einfach komplett auseinander und davon hat keiner was.
Sehr genau, beide Seiten haben da wenig Spaß dran, ne? Und auf kurz oder lang geht's in die falsche Richtung. Da sind wir vielleicht auch schon jetzt beim Übergang zum nächsten Punkt, nämlich dem Coaching-Prozess an sich. Ja, also wenn man dich mal so fragen würde, wie geht sowas vonstatten? Also du bist ja, glaube ich, jemand, der, na klar, auch online arbeitet mit Athleten, die natürlich nicht zur Hand hast, im wahrsten Sinne, das meiste. Und mit einigen natürlich immer wieder zu Terminen natürlich mal wieder zusammenkommst. Wenn du jetzt einen neuen Athleten sozusagen bekommst, wie sieht dann so ein typisches, ja, im Englischen sagt man ja Assessment, wie sieht das so aus, wenn du jemand analysierst und sagst, okay, das ist der Ist-Zustand, was ist sein Soll-Zustand, vielleicht sein Ziel, wie analysierst du, wie gehst du da so vor?
Also grundsätzlich ist es so, ich jeder, der von mir betreut werden möchte, muss mir eine Mail schreiben und in der Mail soll drinnen stehen, was isst du im Moment, wie trainierst du im Moment, was sind deine Supplemente oder und eventuelle Unterstützungen im Moment, was sind deine kurz- und langfristigen Ziele. Also es gibt kein Formular, das man ausfüllen muss und das hat für mich ganz, ganz spezifischen Grund. Ich möchte gerne sehen, wie das wer selbst zusammenschreibt. Man sieht ja schon relativ schnell, macht er sich Mühe, wenn er das zusammenschreibt. Schreibt er einen Dreizeiler hin, wischt er das nur hin oder macht er sich jetzt wirklich Gedanken, wie ist sie im Moment, wie trainiere ich, gibt mir schon ein bisschen Feedback, wo möchte ich hin in dem Sport, in kurzer Zeit, in langer Zeit. Also das ist einmal das Erste. Ich möchte einmal sehen, was ist das für eine Persönlichkeit und wie ernst nimmt er dieses Ziel. Das ist einmal das Erste. Und aktuelle Bilder natürlich. Dann ist für mich natürlich immer spannend, korrelieren die aktuellen Bilder mit dem, was er jetzt tut oder fetzt er komplett am Ziel vorbei? Beziehungsweise korreliert denn sein kurz- und sein langfristiges Ziel mit dem, was ich sehe. Und dann gibt es ein ehrliches Feedback dazu und wenn die Leute mit dem Feedback leben können und das gut finden, dann steht eigentlich in den meisten Fällen der Arbeit nichts mehr im Wege.
Finde ich super interessant. Ist natürlich auch ein super Tool, genau, um wirklich den Invest und das Engagement eines Athleten halt wirklich auch mal zu testen halt.
So ist es. Indem er und wie gesagt, bei mir ist es nicht so, das muss keiner mit einer Möglichkeit zu der FBB-Profikarte oder sonst irgendwo sein. Mir ist es halt wichtig, dass die Selbsteinschätzung passt, beziehungsweise wenn sie nicht passt, dass er sich von mir sagen lässt, wo er wirklich steht. Deswegen gibt es ja mal, also ich sehe das erste Mail sehe ich meistens wertfrei. Aufgrund unserer Gesellschaft, Social Media und so sind halt viele Menschen verpeilt. Da darf man kein Böse nehmen. Wirklich wesentlich ist es dann, wie reagiert er auf mein Feedback? Nimmt er das an? Und ich muss wirklich sagen, sehr, sehr oft extrem positiv überrascht über die Leute, die dann sagen, ja, du hast recht, irgendwie habe ich mir das schon immer gedacht, aber keine Ahnung, Freund XY hat halt immer was anderes gesagt oder das ist mir eingeredet worden oder sonst irgendwas. Also das ist oft wirklich sehr, sehr interessant, das zu sehen. Und das ist für mich dann ein Entscheidungsgrund, mit einer Person zu arbeiten oder nicht.
Also eine gewisse Kritikfähigkeit muss man schon mitbringen, weil sonst natürlich auch ein Coaching einfach keinen Sinn macht, ne? Wenn man keinen Input annimmt.
Also wenn man im Bodybuilding keine Kritikfähigkeit hat, dann kommt man nicht weit. Mhm. Es ist auch zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich bitte alle meine Athleten, die auf der ganzen Welt ihre Meisterschaften haben, immer nach der Meisterschaft am Jury-Tisch zu gehen und sich Feedback abzuholen. Ob es denen gefällt oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht, aber das ist halt eine ganz wesentliche Komponente. Erstens einmal, um vor den Judges Interesse zu zeigen. Zweitens, die Judges wert zu schätzen, weil sie haben ja im Endeffekt entschieden. Und drittens ist es halt der einzige Parameter, nach dem man sich richten kann in der weiteren Entwicklung, der einigermaßen Sinn macht, weil am Ende aller Tag wirst von diesen Typen dort unten in der FBB Pro League, sind es ja immer die gleichen, wirst von diesen Typen dort unten bewertet.
Macht definitiv Sinn. Ne? Also jeder, der es nicht macht, egal auf welchem Wettkampf, lässt halt viel liegen. Ne? Also viel direktes so Feedback. Ja, und die Judges sind ja auch meistens dazu bereit, sich da auch zu äußern. Halt, ne? Also das ist ja nicht so, dass sie es ungern tun. Und wenn man jetzt, wie sieht denn so die typische Coaching-Zusammenarbeit aus? Ist das auf einer wöchentlichen Basis, auf einer monatlichen Basis?
Das ist vom Preis abhängig. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt bei mir einerseits das wöchentliche Check-in via E-Mail, wo du jetzt hergehst und sagst, okay, du schickst einmal in der Woche deinen Statusreport mit deinen Fragen, die du hast, und kriegst überall akribischste Antwort dazu. Bei mir ist ganz wesentlich, dass es keine Fragezeichen im Hirn gibt, dass immer alles geklärt gibt. Und es gibt die Möglichkeit des 24-Stunden-WhatsApp-Supports, und da das ist dann halt, da rennt es halt dann
sozusagen
an Informationen und so weiter. Aber es ist bei allen beiden Programmen dasselbe inkludiert. Also es ist wirklich eine Rundumbetreuung. Aber am Ende aller sehr, sehr viele wöchentliche Check-in-Leute rauf, dass, wenn man das wirklich ernst nimmt, es schwierig ist, mit einmal in der Woche zu kommunizieren, weil halt einfach immer wieder zwischendurch Fragen auftauchen, weiß ich nicht. Es ist also eine ganz wesentliche Geschichte, eine Lampe einer Übungsausführung. Schickt man mal ein Video, wo drinnen steht, du, passt es so, es gibt eine kurze Bewegungskorrigierung, whatever. Also, aber am Ende aller Tag überlasse ich es den Leuten, welche Option sie wählen. Ich weise nur darauf hin, dass eine Wettkampfdiät am wöchentlichen Check-in undenkbar wäre.
Also da muss jederzeit also die Kommunikation stattfinden.
Ja, das kriege ich nicht hin. Also das schaffe ich nicht, aber es gibt so spätestens 4-5 Wochen vor dem Wettkampf brauche ich es täglich. Das geht dann hin bis zu 3-5 Mal täglich bis stündlich. Also das wäre undenkbar. Also ich könnte keine objektiven Entscheidungen treffen und das würde ich dann auch nicht machen.
Super. Ja gut, das ist dann natürlich auch wieder auch die kleinen Zahnrädchen, die dann von der Coaching-Seite aus, ne? Und wirklich die kleinen Justierungen, je näher wir zum Ziel, zum Wettkampf kommen, muss halt wirklich das Zeitfenster mal kleiner werden, indem man wieder Anpassungen vornimmt. Super interessant zu hören. Und hast aber auch sicherlich Athleten, die ganz unterschiedlich diese Check-ins nutzen oder bespielen, von dem, was sie brauchen oder nicht brauchen. Hast du da so ein Spektrum?
Das ist ja Sache, das lasse ich absolut individuell über. Die Leute sollen da ihren eigenen Rhythmus gehen, und in der Quantität der Informationen geht es wirklich von bis. Es geht von, keine Ahnung, ich kriege Gewicht und alles super, bis, keine Ahnung, ein Zwei-Seiten-Bericht jeden dritten Tag. Mir ist beides recht. Eigentlich der Zwei-Seiten-Bericht jeden dritten Tag fast ein bisschen lieber, weil ich einfach mehr Überblick habe. Aber das ist auch sowas, das überlasse ich ein bisschen der Persönlichkeitsstruktur des Athleten, weil am Ende aller Tag will ja ich durch meine zusätzliche Coaching-Tätigkeit ihn jetzt nicht wirklich mehr stressen, sondern ich will einfach das Beste aus jedem herauskitzeln. Und das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich.
Ja, also kann ich auch so aus meiner Erfahrung sagen, du hast manchmal Leute, genau, die schreiben irgendwie gefühlte 16 Seiten in der Bewerbung und schicken jede Woche das komplette Training durch quasi. Ja, schau mal komplett drüber, hast jeden Satz quasi drin. Und einige Leute eben, die mit 2 Minuten es abgefrühstückt und es funktioniert. Es geht alles in die richtige Richtung. Das eine ist gut, das andere muss deswegen nicht schlechter sein und kann genauso gut sein. Ne? Also das mal immer so erwähnt. Gut, wenn wir da mal jetzt so quasi so ein bisschen zu den, ja, wie soll ich das, Trainings- und Coaching-Philosophien kommen. Ich finde Philosophien immer so ein bisschen hochtrabend, aber was würdest du denn als wichtigsten Faktor ansehen, wenn es um deine Arbeit geht, was jetzt so, also ich habe das so ein bisschen rausgelesen von dem, was ich von dir so gesehen habe, dass gerade so Bewegungskompetenz, Qualität der Bewegung sehr oft im Vordergrund steht.
Ja, absolut.
Ja, habe ich das richtig
mitbekommen? Also für mich gibt's das Wesentlichste oder das, was für mich das Allermaßgeblichste im Coaching ist, ist Nachvollziehbarkeit. Nachvollziehbarkeit ist was ganz was Wichtiges. Ich will eigentlich grundsätzlich nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, es sollte immer alles nachvollziehbar sein. Das ist so diese Grundaussage. Wenn es in Bezug auf Training geht, dann ist es sicher so als Grundprinzip die perfekteste mögliche Aktivierung einer Muskelfaser und die perfektestmögliche Kontraktion einer Muskelfaser kombiniert mit der höchstmöglichen Intensität. Also ich bin nach wie vor ein Verfechter des Presslufthammers-Prinzip, eher als des kleinen Meißels. Aber der Presslufthammer, der trotzdem präzise ist, also ein bisschen ein Spagat das Ganze, aber das finde ich am besten. Und beim Essen ist es halt so, dass ich immer versuche, das maximal Möglichste mit den meisten Kalorien zu erreichen. Einfach dadurch, dass mir Performance im Training eine ganz wesentliche Komponente ist und die Performance im Training bei einer Unterernährung meistens nach unten geht, das dann zu noch weniger Kalorienbedarf führt, als wie wenn man ordentlich trainieren kann, ist das natürlich immer ein bisschen so eine Waagschale, aber ich versuche immer zu erreichen, möglichst viel essen zu können, sowohl in der Offseason als auch in der Diät. Und was die Körperoptik betrifft, bin ich schon eine Person, die zum Beispiel sagt, sichtbare Bauchmuskeln im nicht angespannten Zustand müssen auch in der Off-Season vorhanden sein. Mhm. Also ich mag es nicht, wenn die Leute verfetten.
Mhm. Super interessant zu hören. Also alle Ansätze und vor allen Dingen den ersten, also den Trainingsansatz, dass du sagst, also Bewegungsqualität mit Intensität gekoppelt, eigentlich so als das Tool, was du am liebsten nutzt, was ja eigentlich auch, was die Sportwissenschaft, was wir so wissen, im Hypertrophiebereich ja auch am meisten supporten würde, obwohl wir ja auch wissen, dass die noch viele Schwächen hat, wo wir alles nicht so genau wissen, weil gerade also im Naturalbereich ist das eigentlich, gibt es immer nur 2 Camps. Es gibt das Intensity Camp und es gibt das Volumen Camp. Also da gibt es halt eigentlich immer nur 2 und wenig, die da in der Mitte arbeiten. Was ich halt immer ein bisschen schade finde, weil ja beide Faktoren ja irgendwie zu unserem Sport in gewisser Weise dazugehören. Also wir werden nicht mit einem Satz wachsen, können aber mit 2 wachsen, brauchen aber vielleicht nicht 5, ne, pro Übung etc. Finde ich halt super interessant. Hast du da, ja wie soll ich das sagen, eine Vorgehensweise, wie du sagst, okay, wenn du jetzt einen jüngeren Athlet hast, dass du den erstmal mit den Basics ein bisschen mehr hantieren lässt, bevor er sehr stark in die Isolation geht und in die, sagen wir es mal so.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die meisten Menschen, die natürlich zu mir kommen, brauchen erst einmal Muskeln. Klingt jetzt zwar blöd, aber da muss erst einmal ein Beef drauf. Und für das braucht es natürlich schon ein großes Ausmaß an Compound-Bewegungen. Und das ist auch was ganz Wesentliches. Und das ist halt auch so eine ewige Sache. Alle haben zu wenig Muskeln und jeder schreibt, seine Arme sind zu klein. Und das schreibt halt dann doch immer zurück, du, deine Arme sind das kleinste Problem, weil das ist grundsätzlich nichts da. Und wenn du halt hergehst und dann einen Armtag einbaust jetzt zum Beispiel, dann ist das für mich ein verschwendeter Tag, an dem ich halt wirklich wachsen hätte können. In diesem Status da, ich habe noch zu wenig Muskeln. Was jetzt nicht heißt, man kann den Wunsch, die Arme größer zu bekommen, nicht respektieren, aber die werden so und so größer auch. Aber es geht halt in erster Linie bei vielen jungen Athleten oder jungen Menschen halt einmal um einen allgemeinen Muskelaufbau. Da muss man schauen, dass man da was weiterbringt und da ist sicher das schlechtmöglichste Tool meiner Meinung nach einen separaten Armtag einzubauen. Das heißt, ich bin da sehr wohl natürlich ein Freund einer höheren Trainingsfrequenz und zu viel Verbundübungen in jeder Einheit, um da maßgeblich Wachstumsreize setzen zu können. Und das differenziert sich dann natürlich, wenn jetzt einer eine Grundmasse da hat und das Einzige, was es geht, ist Schwächen auszubessern. Das Vergnügen habe ich ja auch mit meinen Athleten. Dann geht man natürlich viel differenzierter an diese Sache heran und streicht zum Beispiel ganz viel Verbundübungen raus, weil es dem Weiterkommen sogar nicht förderlich wäre. Zum Beispiel. Also ich sehe, ob am gewissen Status dann nimmer wirklich viel Sinn drinnen, schwere Verbundübungen in Klassen wie Mindphysik oder Klassikphysik zu machen, wie freie Kniebeugen, Kreuzheben oder sonst irgendwas, wo das Verletzungsrisiko viel zu hoch wäre oder der Gesamtkörperstress zu hoch ist, weil ich ja jetzt nicht unbedingt einen allgemein massigen Körper erzielen möchte, sondern einen symmetrischen Körper, der dem Ideal der Beurteilungsrichtlinien entspricht. Und da muss man dann natürlich anders herangehen.
Also hast du den Faktor Ermüdung sozusagen auch immer in deiner Kalkulation, ne? Also ich nenne es, oder man sagt ja, im Deutschen würde man Reiz zu Ermüdungsratio das Ganze nennen, hat ja jede Übung in gewisser Weise da eine gewisse Ratio. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass so diese systemische Ermüdung auch immer ein Faktor ist, den man irgendwie einkalkulieren muss. Ja. Und wenn man jetzt über diesen Status hinaus ist, ne, von den Athleten, von denen ich eben sprach, die so erstmal ihr grundsätzliche Struktur brauchen, die da so ein bisschen schon drüber hinaus sind, senkt dann sozusagen der Anteil dieser schweren Übungen so ein bisschen und dann geht es ein bisschen mehr in Isolation. Also rein von der Ratio?
Das lässt sich pauschal eigentlich nicht beantworten oder nicht sagen. Das ist wirklich von Athlet zu Athlet ganz, 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 ganz unterschiedlich. Okay. Aber auch ein bisschen von der Persönlichkeitsstruktur. Ich versuche schon auch immer wieder zu bewerkstelligen, dass die Leute. Natürlich, am Ende aller Tag ist der Effekt und das Erreichen des Ziels Priorität Nummer eins. Aber es muss schon auch ein bisschen Spaß machen. Und diese Komponente spielt bei mir vor allem jetzt im Amateurbereich schon auch ein bisschen eine Rolle. Also ich zwinge jetzt niemanden dazu, was zu machen, was er einfach nicht cool findet, weil am Ende aller Tag bleibt es ein Hobby. Das heißt, wenn jetzt da Leute dabei sind, die wahnsinnig gern beugen und wahnsinnig gern heben und immer grundsätzlich denke, naja, so wirklich der Vorteil für deine Physik ist es jetzt nicht, aber du machst es nur aus Spaß, du hast keine extremen Wettkampfambitionen oder deine Wettkampfziele sind niedrig, beziehungsweise du machst gar keine Wettkämpfe, bin ich schon ein Freund davon, in diesem Bereich dann auch zu sagen, ja, mach, weil das ist das, worum du trainieren gehst und was der Ausgleich ist und was dir Spaß macht. Deswegen, man muss da immer ganz differenziert von Person zu Person an diese Sache herangehen. Und das natürlich auch kommunizieren. Ich kommuniziere das dann auch deutlich. Dass ich sage, du, ich glaube, für die optische Erscheinung ist es jetzt nicht unbedingt das Leibernste, aber wenn es dir Spaß macht, ist natürlich ein cooles Sache, das weiterhin zu machen.
Finde ich super. Also kann ich sehr mit resonieren, weil ich auch glaube, dass genau deswegen fragte ich am Anfang so ein bisschen nach dieser, ich nenne das immer so die Sozialisation. Jeder kommt ja in diesen Sport und ist in gewisser Weise mit einem bestimmten Trend in diesem Sport sozialisiert und das macht ihm halt Spaß. So wie viele Leute früher halt mit dem HIIT-Training, mit Dorian irgendwie da aufgewachsen sind, das macht denen halt Spaß, weil das so sind sie da reingekommen halt. Ne? Und wenn heute jemand
sagt, ich kann nicht anders trainieren. Wenn du zu mir jetzt hergehst und sag, mach vier Sätze von irgendwas, frage die spätestens nach dem zweiten, was soll ich jetzt noch machen? Ich kann das Gewicht keinen Zentimeter mehr bewegen. Das ist so eine Persönlichkeitsstruktur ein bisschen.
Und da macht es halt dann keinen Sinn zu sagen, ja gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Volumen machen, profitierst du vielleicht irgendwann weiter in der Reise davon, hast halt keinen Spaß dran. Ne? Und da kann man auch so ein bisschen nach Persönlichkeitstyp so ein bisschen auch die Trainingssteuerung gestalten. Also mache ich es halt immer auch so ein bisschen. Ne? Du hast halt immer auch jemanden, die können diese Intensität nicht lange ertragen, ne? Dieses Maximal und immer am Limit und ich kotze nach jedem Satz. Einige können es nur und das gibt's halt beides. Und trotzdem können es gute Bodybuilder sein. Ne? Ja.
Genau.
Cool. Um da vielleicht nochmal wieder so den kleinen Übertrag zu haben, weil es halt, wie gesagt, ja immer die doch mehr Naturalathleten sind. Hast du oder würdest du sagen, dass diese Kaskade von Reiz, Regeneration zu Adaption für Naturalathleten deutlich herabgesetzt ist? Oder dieser Faktor Regeneration so ganz, was macht das so aus in deiner Sicht?
Also die genetische Komponente macht mehr aus als die Stoffkomponente, definitiv. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich kann jetzt nur Leute zum Beispiel mit toller Genetik mit und ohne Stoff heranziehen, ein und dieselbe Person. Da ist dann schon noch einmal ein ordentlicher Unterschied, ein ordentlicher Schub. Bei denen, die nicht so tolle Genetik haben, ist es dann oft gar nicht so viel. Der Unterschied.
Weil das ist, glaube ich, auch immer so etwas, so ein Mythos, ne? Also wenn die Leute sich überhaupt darüber Gedanken machen, was denn nun der Unterschied ist, ist es ja aus meinem Verständnis die Regeneration, die einfach besser ist. So ist
genau,
die
absolut, einfach besser ist. Absolut.
Dadurch hast du mehr Nur Adaption.
Es ist halt ganz oft so, dass leider Gottes, dass viele Leute Stoffen, die so weit von unter ihrer Regenerationsgrenze in der Reizsetzung sind, dass es vollkommen bovidel ist.
Okay, also die haben einfach keine Lust gehabt, sich früher überhaupt mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und profitieren halt 0,0 von der anderen Geschichte. Was dann, genau. Ja, das ist dann immer traurig halt, ne? Also ich meine, was da an Geld, Aufwand und so weiter reinfließt, ohne
whatever.
Was rauszukriegen, ja.
Ja.
Das ist natürlich.
So quasi die erste Ampulle Testosteron wird vorher aufgebrochen, bevor man sich einmal konstant an der Ernährung halten kann oder so. Sowas ist für mich halt grundsätzlich paradox.
Ja, ich glaube.
Weil am Ende aller Tag geht es ja dann darum, du hast es ja vollkommen richtig erkannt, um das absolute Maß des Möglichen zu verschieben und nicht die eigene Faulheit zu kaschieren. Mhm. Das muss ja so sein. Und das ist ganz, ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, auch in der Strategiefindung.
Dann so der nächste Punkt, den hast du eigentlich schon sehr, sehr klar geklärt für dich. Den hast du sehr, sehr weit am Anfang sogar gesetzt. Die Nachvollziehbarkeit. Ich habe das mal so unter Fortschritt messbar machen für mich notiert in meinen Notizen. Welche Tools oder welche, wie nennt man das denn auf Deutsch, Proxys hast du denn so, die du gerne heranziehst? Oder ist das immer so ein Gesamtkonglomerat an ganz vielen Eindrücken, Daten, die du
erzählst. Wenn man es jetzt kurz beschreiben kann, ist es erstens die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm. Meine visuelle Möglichkeit, Sachen zu sehen. Ich kann zum Beispiel, wenn jetzt ein Athlet zu mir kommt, der war 4, 5 Monate nicht da und er zieht sich aus, dann sage ich meistens am Kilo genau, was der Gewichtsunterschied ist. Nach einem halben Jahr oder whatever. Ich kann in der Regel das Körpergewicht, das er auf die Bühne bringen wird, auf ein Kilo genau, ziemlich genau voraussagen. Also es ist für mich ein ganz starkes visuelles Feedback, wo ich sage, okay, das sind die Parameter, die ich im Kopf habe, wo ich Verbesserungen und brauche und die ich dann entweder sehe oder nicht. Und wenn ich sie nicht sehe, ist halt die Objektivmache oder die Nachvollziehbarkeit dahin, dass ich weiß, er hat Tag ein, Tag aus genau das gegessen, das meine ich mit Nachvollziehbarkeit, und ich weiß, er hat Tag ein, Tag aus genau das trainiert. Mit Sachen kann ich schwer umgehen, weil dann kann ich nichts ändern, wenn sich dieses Bild, das ich mir im Kopf vorgestellt habe, nicht verwirklicht. Wenn er sagt, naja, ich habe halt in den Tag hineingegessen, weil was soll ich dann ändern? Beziehungsweise, was halt im Bodybuilding sehr modern ist, vor allem im unterstützten Bodybuilding, ich habe in den Tag hinein trainiert. Naja, was soll ich dann ändern, wenn ich nicht einmal wirklich weiß, was ich vor einer Woche gemacht habe? Sprich, im Endeffekt schaut das Ganze bei mir so aus. Ich sehe Athlet X, klingt jetzt ein bisschen spooky, dann habe ich ein Bild davon im Kopf, wie das werden sollte. Und das Bild wird abgeglichen von Zeit zu Zeit. Und wenn es sich in diese Richtung entwickelt, bin ich glücklich. Und wenn nicht, dann muss halt an den Parametern Essen, Ernährung, Schlaf, Erholung geschraubt werden, damit es in diese Richtung geht.
Also man hört auch schon ganz, oder für mich klingt das ganz klar natürlich unglaublich viel Erfahrungswerte, die dann sozusagen da hineinfließen und das einfach natürlich diesen Abgleich überhaupt erst möglich machen, ohne jetzt einfach stumpf auf Zahlen zurückzugreifen und auszurechnen und.
Ja, das ist ganz schwierig. Wenn ich jetzt zum Beispiel eines meiner Lieblingsbeispiele hernehme, den kleinen Michi, einer meiner besten Freunde und langjährigsten Athleten, der Michael Schneider. Ich glaube, wir haben beim ersten und beim letzten Wettkampf und dazwischen liegen fast 10 Jahre das gleiche Gewicht gehabt. Und man kann sich das Ganze gerne auf Instagram anschauen. Er ist Michael de Box. Das schaut schon ein bisschen anders aus. Und er hat als 1,56 großer Athlet voriges Jahr auf der William Bonnec Classic die bis 80 Kilo Klasse als 71 Kilo schwerer Athlet gewonnen. Und ist im Gesamtsiegerstechen auf der William Bonnec Classic Dritter geworden. Also das ist jetzt schon nicht schlecht. Für das, dass das Wettkampfgewicht 10 Jahre relativ konstant geblieben ist. Ein bisschen ist, glaube ich, mehr geworden, aber viel hat sich nicht getan.
Ja, eben, aber die Gesamtkörperkomposition hat sich halt maßgeblich verändert.
Ja, die hat sich maßgeblich verändert.
Wenn man jetzt rein das Training nochmal betrachtet, da ist immer so ein großes Wort oder zwei große Worte, die im Englischen immer ganz, wie soll ich das sagen, prominent genutzt werden, das Progressive Overload. Mhm. Da habe ich immer so das Gefühl, dass fast jeder Bodybuilder eine andere Definition davon hat. Und deswegen frage ich gerne mal jeden, wie die Definition von Progressive Overload ist und wie ist deine Definition davon?
Für mich ist die Definition von Progressive Overload und nach dem lebe ich auch, morgen besser zu sein als gestern, weil sonst ist das irgendwie unnötig, das, was ich tue. Und das Wesentliche ist aber, besser heißt jetzt nicht unbedingt mehr Gewicht genommen zu haben, sondern ich kann besser werden in der Bewegungsqualität, ich kann besser werden im Muskelgespür, in der Ansteuerung, aber ich muss das Bestreben haben, meine Leistungsfähigkeit zu verbessern und darf nicht, wie ich vorher gesagt habe, in den Tag hinein trainieren, ohne irgendwie eine Nachvollziehbarkeit der Verbesserung zu haben. Progressive Overload ist für mich tatsächlich der Stein des Weißen, klingt jetzt auch irgendwie deppert, aber diese Streben nach Verbesserung ist für mich ganz, ganz was Wesentliches in dem Sport. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwann einmal 400 Kilo Bankerl drucken kann, weil das ist nicht im Bereich des Möglichen, aber ich muss ganz einfach in irgendeiner Dimension besser werden, beziehungsweise das Bestreben haben, das zu machen. Und das wird dann auch in verbesserten optischen Ergebnissen resultieren. Die größte Gefahr ist, so geil das Programm ist oder so geil die Idee ist, ist natürlich, dass Verbesserungen, Fake-Verbesserungen sind, die zu Kosten der Bewegungsqualität gehen. Und das ist gleichzeitig auch natürlich das größte Problem dieser Denkweise. Und da braucht es halt sehr, sehr viel Intellekt und sehr, sehr viel Selbstdisziplin, um das richtig und gut auszuführen und jetzt nicht nur auf die sture Progression in Zahlen zu denken. Deswegen ist grundsätzlich Bodybuilding und Zahlen. Natürlich brauche ich Zahlen ein bisschen als Objektivitätsmarker, aber das nur an Zahlen festzumachen, an Körperfettprozent, Gewicht beim Training, Wiederholungen, ist kann einen negativen Beigeschmack.
Finde ich interessant und finde ich gut, dass es auch aus deinem Mund kommt, denn dann findet das Gehör, weil ich kann dem halt nur zustimmen, weil ich sag mal so, die Schnittmenge dessen, was ich am häufigsten höre, ist halt das Logbook. Das Logbook, im Englischen heißt ja das Logbook schlagen sozusagen. Und wie du es eben so schön gesagt hast, das ist ja oftmals dann wirklich nur in diesem Buch geschehen. Ob es dann faktisch pro Kontraktion geschehen ist, ist dann irgendwann fragwürdig. Ja, aber wie du gesagt hast, die Verbesserung kann ja auch schon dadurch stattfinden, dass die exzentrische Bewegung kontrollierter geworden ist. Du machst die gleiche Wiederholungszahl, das gleiche Gewicht, die gleiche Übung und hast deinen Overload, den du halt brauchst halt, ne? Und das ist vielleicht so ein Thema, wie soll ich das sagen? Natürlich in Zeiten von Social Media und Instagram hat ja jeder seine Helden oder auch Menschen, die Unglaubliches leisten. Na, wie heißt er? Jordan Peters zum Beispiel ist ja auch so jemand, der unglaubliche Gewichte bewegt und auch immer das andere, ein oder andere schlagen will. Hast du nicht mal auch mit ihm sogar zusammengearbeitet?
Ja, ich habe Jordan und Corinne, ich habe beide betreut. Wir haben ja nach wie vor ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ich werde auch von ihnen nach wie vor unterstützen. Ich bin auf ihrem Forum Educator. Mhm. Jordan bewegt unglaubliches Gewicht. Jetzt nicht die Bewegungsqualität ist nicht in jeder Bewegung so, wie ich sie unbedingt machen würde, aber Meinungen gehen auseinander und ich will seine Kompetenz in keinster Weise in Frage stellen. Aber ich habe mit Jordan einmal in Birmingham zusammen ein Push-Workout gemacht. Die Art und Weise, wie kontrolliert er zum Beispiel in der Hammerstring-Schrägbank-Maschine fünf Scheiben pro Seite bewegt, das ist schwerstens beeindruckend. Das ist außer geil, nur geil und das resultiert halt auch in dieser Monsterbrust. Das ist halt ganz, 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 ganz großes Kino. Also er ist schon einer, der diese zwei Sachen auch kombiniert, die Bewegungsqualität und das Bewegen des schieren Gewichts. Manche Ausführungen würde ich jetzt nicht unbedingt so machen, aber trotzdem ist er schon das, wo ich sage, das geht in die Richtung, so wie ich es mir vorstelle.
Genau, und ich wollte ihn eigentlich auch nur als positives Beispiel sozusagen heranziehen, weil ja einfach die Jahre, die da reingeflossen sind und was da an hier oben an Gehirnschmalz gewälzt wurde, um diese Leistung halt zu erbringen und die Passion, die da reinfließt, ist halt ungeschlagen. Bloß junge Leute sollten sich natürlich auch die Zeit nehmen und zu sehen, dass sie diese Zeit auch brauchen, um überhaupt in diese Richtung zu kommen. Das meine ich. Absolut. Das ist immer sehr, sehr, Absolut. Ja, da gibt es halt viele Leute, die eifern dem nach, denen fehlen aber noch 20 Jahre Trainingserfahrung, um so ein Wahnsinnsniveau überhaupt irgendwann mal zu erreichen, wenn überhaupt.
Ne? Du, ich kann es ja auch aus eigener Erfahrung reden. Ich habe, keine Ahnung, 2007, da habe ich knappe 4 Jahre trainiert. Habe ich 300 beugt und 300 zogen und habe zu der Zeit 1080 Kilo Bein gepresst auf 15 Wiederholungen. Und mir ist dann der Oberschenkel bei der 15. der rechte abgerissen und der linke, den habe ich die 1050 trotzdem hochgedrückt. Die Bewegungsqualität war hundsmiserabel. Also die war wirklich, also ich habe schon dicke Haxen gehabt, aber die Bewegungsqualität damals war einfach nur scheiße. Ich werde dann in weiterer Folge nie wieder auf die Idee kommen, auch nur aus irgendeinem Grund so schweres Gewicht aufzuladen, weil der muskuläre Reiz einfach scheiße war. Nichtsdestotrotz hat es auch zu einer Verletzung geführt. Aber das beschreibt es halt. Wir haben ja auch alle unsere Scheiße gebaut, was solche Sachen betrifft. Und wenn ich sage, es kommt nicht auf das absolute Gewicht drauf an, um einen Reiz zu setzen, dann bin ich diesem Pfad halt auch gegangen.
Du weißt, wovon du sprichst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, schon.
Die Zahlen sprechen da ganz klare Worte. Ne? Da muss man auch immer ganz klar sagen, es geht ja nicht darum, schwere Arbeit zu vermeiden, schwer im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die Arbeit sinnvoll dahin zu bringen, so wo sie hin soll.
Absolut. Ne?
Also den Muskel absolut als limitierenden Faktor zu haben, den wir halt bearbeiten wollen, das ist halt Bodybuilding am Ende des Tages. Ne? Cool.
Dann das ist der Unterschied von Bodybuilding und Kraftsport. Das ist der oder Powerlifting. Das ist genau der wesentliche Unterschied. Du hast das wunderbar ausgedrückt.
Gut, die Powerlifting-Übungen, die birgen natürlich immer eine gewisse Anziehungskraft, aber sie machen halt nur Sinn, wenn man sie für sich nutzt und nicht gegen sich.
Ne? Das ist ich sage immer so, oh je, wenn man irgendwer sagt, na, er hat eh einen Kraft-Dreikämpfer als Freund und der hat einem Kniebeugen und Bankerdrucken gezeigt. Und das Erste, was ich mir immer denke, ist Scheiße.
Da hast du jetzt zu tun, denkst du dann, ne? Oh, das wird was. Ja, dann würde ich quasi schon zum finalen Thema übergehen, was eigentlich immer ein Thema ist im Bodybuilding, nämlich das Thema Schwächen. Und ich habe es mal auch im Englischen getauft, so das Total Package. Wenn es um Schwächen geht, du hast das, glaube ich, auch schon so zwischendurch so ein bisschen durchklingen lassen, ist es ganz klar an die Detailarbeit. Wenn du jemanden hast, der eine ganz klare Schwäche hat, wie gehst du mit Schwächen? Dann hat er natürlich auch Stärken. Wie gehst du damit um und wie priorisierst du was in verschiedenen Phasen vielleicht?
Schwächen beruhen ja, würde ich jetzt ganz, ganz wild sagen, zu 80% sicher nicht auf einem schlechten Trainingsplan, sondern aufgrund von schlechter Bewegung oder ineffizienter Bewegung oder schlecht funktionierenden Muskelketten. Das heißt, in erster Linie muss einmal die Analyse stehen, warum ist das eine Schwäche und wo im Bewegungsablauf ist da der Fehler. Und dann geht es darum, diesen Fehler auszumerzen, entweder mit therapeutischen Möglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten, Mobility-Möglichkeiten, was auch immer. Und das führt zu 90% der Fälle dann dazu, dass diese Schwächen besser werden. Also es ist wirklich meistens nicht ein Trainingsplan-Problem, weil was zu oft oder zu wenig trainiert wird, sondern in den meisten Fällen ist es ein Problem des Bewegungsablaufs. Das heißt, die einzig wirklich effektive Möglichkeit ist es, dieses Problem zu analysieren und dann zu beseitigen.
Also du schaust dir ganz klar den Athleten an, die Übung, die er macht, die Bewegungsausführung und passt dementsprechend halt auch alles an, was dann getan werden muss. Und dann heißt es natürlich, das zu optimieren. Und dann wird sich's mit der Zeit verbessern. Cool. Eigentlich so simpel, ne? Aber oftmals machen sich die Leute dann schwerer, als es sein müsste. Oder weil sie vielleicht aber auch nicht ihre Schwächen sich eingestehen wollen, ne? Weil sie jahrelang vielleicht etwas gemacht haben, was nicht so optimal war.
Das ist oft weniger das Problem, aber Bodybuilding ist halt nicht nur Trainieren und Essen, es ist halt ein Sammelsurium aus Mobilität, Flexibilität, Verletzungen, Gelenksstellungen und es ist halt zum Beispiel so, wenn einer heute, ich nehme jetzt ein Beispiel heraus, es hat wer einen schlechten Beinbizeps und der macht eigentlich Beinbizeps-Curl in sämtlichen Variationen und das Scheißding wächst nicht. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass der Beinbizeps ein Muskel ist, der über zwei Gelenke geht, über die Hüfte und über das Knie und dass einen maßgeblichen Wachstumsreiz dieser Beinbizeps bei Multigelenksübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und dergleichen. Wenn der Beinbizeps in seiner Funktion verkürzt ist und das Becken immer in eine schlechte Position zieht, wird der nie vollkommen arbeiten können über eine komplette Range of Motion. Das heißt, ich werde nie einen Beinbizeps kriegen. Jetzt geht es darum, dass man mal analysiert, okay, der Beinbizeps ist kurz, jetzt muss man natürlich einen geringeren Bewegungsradius akzeptieren, weil sonst gibt es beim Kniebeugen, kommst du zu einem Buttwink, was wieder für den unteren Rücken der Drama ist, der Beinbizeps eh nichts davon kriegen würde, weil er aus einer Verkürzung heraus arbeiten muss. Das heißt, ich muss in erster Instanz einmal den Beinbizeps länger kriegen, dann langsam wieder die Bewegungs- oder den Bewegungsradius vergrößern, bis sie ja in der unteren Position als ziehende Komponente verwenden kann und dann wird am Ende aller Tage irgendwann einmal anfangen zu wachsen. Und so ist es natürlich bei vielen Muskelketten.
Einfach das.
Und da geht's halt, da reicht halt nicht nur trainieren und essen, sondern da muss ich massivst Zeit, und das geht auch nicht von heute auf morgen, in Mobility, Dehnen, Therapie und so weiter investieren. Das ist eine maßgebliche Komponente, wenn es um solche Symmetrieprobleme geht.
Und das ist halt die ganz unangenehme Arbeit, ne? Den Muskel auf seiner vollen, auf seinem vollen Spektrum, Ansatz, Ursprung zu aktivieren und dann irgendwo dann, auch wenn das wieder aktivierbar ist und neuronal wieder angesteuert wird, mit kleinen Gewichten erstmal wieder sich hochzuarbeiten, ne? Das ist natürlich immer wieder ein Erneuerungsprozess. Ja, super, super interessant. Dann würde ich quasi zum Schluss eigentlich nur noch mal eine Aussage so in den Raum werfen, die immer wieder kommt, die da wäre: Shows werden mit der Rückenansicht gewonnen. Würdest du dem zustimmen?
So platt würde ich es nicht sagen, aber meistens ist es so, dass von vorne viele Athleten gut sind, gleichmäßig gut, und von hinten dann der Unterschied ist. Deswegen ist es oft so, dass die Shows von hinten gewonnen werden. Aber wenn jetzt wer vorne scheiße ist und hinten gut, gewinnt da auch nichts.
Ja, okay. Da ist natürlich nichts zu machen, ne?
Aber es ist grundsätzlich so, dass, dass von vorne viele gut ausschauen und von hinten dann der Unterschied ist. Und natürlich ist es so, dass es leichter ist jetzt, ist jetzt allgemein gesagt, aber einen tollen Rücken oder eine tolle Rückenansicht zu entwickeln, braucht mehr, oder ist oft komplizierter oder schwieriger als eine tolle Front zu entwickeln. Das ist halt auch der Grund, warum sich da hinten oft der Spreu vom Weizen trennt. Oder auch die übliche Fettverteilung ist halt, von vorne ist man gleich hart, und am unteren Rücken und am Arsch hängt halt noch immer das Fett. Das ist auch so der Grund. Man sieht halt von hinten eher den Unterschied, was aber nicht heißt, dass man sich Schwächen vorne leisten könnte.
Also, und daraus könnte man ja vielleicht auch schließen, dass gerade das Rückentraining bei vielen Athleten vielleicht auch so ein Problembereich ist oder wo sie halt viel Optimierungspotenzial haben.
Ja, voll, absolut. Aber ist so, aber es ist, die Fehlerquote ist, es klingt jetzt blöd, aber die Fehlerquote ist halt oft überall hoch. Also es fängt beim Schultertraining an, geht über die Brust, geht über die Beine, aber der Rücken ist sicher, hat sicher die komplexesten Bewegungsmuster, nennen wir es jetzt einmal so.
Hast du so vielleicht so ein paar typische Fehler, die Leute beim Rückentraining machen, oder ist das?
Naja, viel zu armdominant. Also grundsätzlich ist es ja sehr, sehr oft so, dass es null Muskelaktivität im Rücken gibt beim Rückentraining, sondern nur der Arm trainiert wird. Ein kleiner Tipp dazu: hört auf, mit euren Händen zu denken und denkt mit euren Ellbogen.
Sowohl auch beim Druck als auch beim Zug. Also
ja, eigentlich immer. Ne? Ja. Die Hände sind vollkommen überflüssig, die greifen nur.
Bist du jemand, der sehr viel in diesen mentalen Cues arbeitet mit seinen Athleten? In diesem "stell dir das vor" und funktioniert das gut für dich oder oft?
Ja, zum Teil schon. Also es gibt sicherlich so immer wieder so Hinweise, wie man mittels anderer Gedankenpolung da besser zu Ergebnissen kommt.
Cool, dann bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch deine Mr. O-Prognose abzufragen, damit wir dann uns auf die nächsten Wochen und Monate freuen können und hoffentlich dann auch was zu sehen bekommen. Was glaubst du, was passiert?
Ich glaube, dass in der offenen Klasse, ich würde mich sehr freuen, wenn es der Flex Lewis machen würde. Aus mehreren Gründen. Ich glaube nicht, dass Phil Heath an seine Glanzzeiten anschließen kann. Das ist das Erste. Er hat zwar nach wie vor vielleicht wahrscheinlich den großartigsten Rücken aller Zeiten, aber ich glaube nicht, also er hat damals, wie schon Roden gewonnen hat, das war ja auch okay. Das war im Übrigen ein Beweis dafür, dass nicht immer Rücken den Wettkampf gewinnen, weil der Rücken vom Sean Roden ist unterdurchschnittlich und der von Phil Heath ist einer der besten der Welt, oder die Rückansicht. Aber trotzdem war es damals vollkommen okay, dass der Sean Roden gewonnen hat. Also ich stehe auch zu diesen Entscheidungen. Aber ich glaube, der Flex Lewis hat erstens einmal diese brutale Muskelreife aufgrund des künstlichen Kleinhaltens der letzten Jahre. Nur jetzt braucht er das, sprich, er hat die Muskelqualität, die Muskelreife, und hat jetzt aber quasi die Leinen loslassen können und ist in die offene Klasse reingewachsen. Ich glaube, das wird ein atemberaubendes Paket. Qualität, Masse, Symmetrie, spricht grundsätzlich alles für ihn. Ich glaube, dass in der 212er-Klasse der George Patterson sehr, sehr gute Chancen hat, das zu gewinnen, weil der Derek Lunsford halt immer wieder ganz einfach vor allem von vorne, lustigerweise, bei dem ist es umgekehrt, der ist von vorne immer gatschig und von hinten eigentlich relativ gut in Form. Ich schauen wir mal, ob er diese Formproblematik hinkriegt. Sonst ist der Derek Lunsford auch ein heißer Kandidat, also Patterson Lunsford. Keon Pearson ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Er hat eine unglaubliche Symmetrie, eine unglaubliche Ästhetik, hat aber allerdings noch nie die Form am Punkt gebracht, der Patterson aber schon. Das ist, was diese Klassen betrifft, sind das meine Tipps.
Cool. Ja, warten wir es ab, was da dann kommt. Ja. Und dir sei gewünscht, dass du in ein paar Jahren oder vielleicht, wer weiß, heißt in ein paar Jahren, in wer weiß wie vielen Jahren dann zurückblickst und sagst, ich habe damals noch im Podcast gesagt, Mr. O, Finale, wäre mal ein Traum, aber und dann war es vielleicht soweit.
Die Chance heuer lebt ja für mich noch in der Mainz-Physikklasse. Der Thomas Kunz und Erik Wildberger, beide werden in Spanien starten. Der letzte Pro-Qualifier ist und die Top 3 dürfen ja zum Olympia. Beide schauen unglaublich toll aus, zwar ganz unterschiedliche Preps. Der Thomas ist seit mehr oder weniger seit Jänner in Prep und wir haben die Qualität großartig gehalten und er ist jetzt wirklich in die Show hineingewachsen. Der Erik ist bei der Arnolds gestartet, ist Zehnter geworden auf der Arnolds, ist dann in Offseason gegangen und wir wollten eigentlich den Muscle Contest Ende November machen, haben Olympia abgeschrieben gehabt und vor 4 Wochen schreibt er mal, Stefan, glaubst du, dass wir das noch irgendwie hinbiegen können? Zu dem Zeitpunkt hat er 126 Kilo gehabt, war mitten in der Offseason, das ist für meinen Physikathleten relativ beeindruckend. Wir stehen heute bei 111 Kilo und er hat die beste Form seines Lebens in 4 Wochen. Wir haben jetzt noch 2, das wird auch großartig werden. Er ist halt ein wirklich, wirklich massiver Mainz-Physikathlet. Ja, wir werden sehen. Also die Chance lebt noch immer auch für heuer. Mal gucken.
Daumen sind gedrückt, beziehungsweise Daumen brauchen nicht gedrückt werden, sondern am Ende wird die Arbeit gemacht und dann kommt das so raus, was machbar ist.
So, aber Mainz-Physik ist halt ein brutales Pflaster. Also es gibt keine schwierigere Klasse. Also wenn es jetzt so ist, dass wenn es in der Open-Klasse natürlich das aufzubauen, ist absoluter Wahnsinn. Aber in der Open-Klasse ist so, du hast meistens 5, 6 oder oft nur 3 Leute, die wirklich am Punkt sind und dahinter dann platschelt so dahin. Mhm. Aber wenn du jetzt die Mainz-Physik anschaust, da stehen 30 Leute, die in Form sind auf der Bühne um. Also es ist wild. Und alle sind die puren Genetiker mit einem perfekten Verhältnis von Schlüsselbein und Taille. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino, was da abgeht.
Da hat man extrem Mitleid mit den Judges. Also das ist schon, ja, voll. Das ist bitter. Das ist echt bitter.
Und die machen immer einen guten Job. Und das ist in Wirklichkeit objektiver und fairer, als es die meisten Leute, die nicht so einen Einblick da draußen haben, ist. Also es gibt, und wie gesagt, ich bin jetzt im Bodybuilding tätig seit, sagen wir mal, seit 2005, gute 15 Jahre. Ich war davon selbst von 2007 bis 2013 internationaler Wertungsrichter bei der NABA. Ich habe Mr. Universe gejudged, ich war Head Judge bei den österreichischen Meisterschaften, ich habe Weltmeisterschaften gejudged, also ich war lang genug Wertungsrichter. Und es gibt bei Meisterschaften, die ich gewertet habe oder wo ich Head Judge war oder Meisterschaften, die ich gesehen habe, Profimeisterschaften im Nachhinein, ganz, ganz wenige Sachen, wo ich wirklich sage, diese Entscheidung ist gar nicht nachvollziehbar. Also in vielerlei Hinsicht sind Entscheidungen wirklich nachvollziehbar und okay so. Man darf ja auch nie vergessen, es ist ein subjektiver Sport und objektiv kann sowas nie bewertet werden. Es muss halt nachvollziehbar sein und das ist es wirklich in den meisten Fällen.
Das ist es halt. Also es kann, der Sport ist mittlerweile so groß und so professionell, dass man sich so eine völlig daneben Entscheidung auch gar nicht leisten kann. Also das würde dann halt auch
ja, nicht leisten, ne? Will, so ist es, genau.
Ja, ja, das will ja keiner. Cool, Stefan, das war eigentlich alles, was ich mit dir besprechen wollte. Hat mir sehr, sehr viel Input gegeben, sehr, sehr coole Insights in deine Arbeitsweise etc., was da einfach so stattfindet und wie du das Ganze machst. Erzähl den Leuten doch kurz, wo sie dich finden, wenn sie da mehr von hören wollen, sehen wollen. Wo findet man dich sonst im Internet?
Grundsätzlich ist es so, man findet mich auf Instagram unter Boss of Outlaw, alles zusammen in einer Wurst geschrieben. Ganz, ganz interessant. Ich habe einen Log auf trainpadjp.com. Das heißt, jeder kann mich dort verfolgen, kann alle Fragen, welche auch immer gestellt werden wollen, in meinem Log in der Educator Section stellen und ich beantworte es sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich Leuten helfen kann. Mein Unternehmen ist im Internet unter www.bodyconsultants.at zu finden. Da ist das Angebot über Coaching, aber auch das ganze Therapieangebot, das wir haben. Ja, ich würde sagen, das ist so das große Ganze meiner Online-Präsenz.
Findet ihr alles in den Shownotes oder in der Beschreibung, ja, bei YouTube-Beschreibung. Die meisten dann einfach in den Shownotes gucken, da könnt ihr das anklicken und dann seid ihr direkt da. Stefan, mir bleibt nichts zu sagen als vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit. Mir enorm Spaß gemacht. Und ich drücke dir die Daumen für das Jahr, dass das noch mit kommt einigen noch was, ja. Titeln zu Ende geht oder je nachdem, was machbar ist in der Zeit.
Gut so.
Juri, ich danke dir.
Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
Mach's gut. Baba, ciao. Ciao, ciao.